Ja, hallo ihr Helden des Abwassers da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge vom Abwassertalk-Podcast. Heute haben wir was vielleicht nicht ganz so mit Abwasser zu tun hat, aber auf jeden Fall auch mit Wasser und was natürlich auch für uns wichtig ist. Und ja, wir haben natürlich wie immer Daniel dabei. Daniel, wie sieht's aus bei dir?
Ja, ich grüße euch auch. Nicht wie immer, aber wie fast jetzt immer, ne? Weil Sascha auch noch mit dabei sein könnte. Und bei Sascha hört ihr dann einen anderen Podcast. Ja, ich bin schon ganz heiß auf das Thema. Ich habe eben gerade schon leicht im Vorgespräch über meinen Sportbootführerschein erzählt, den ich mal gemacht habe und dann nie wieder Schiff gefahren bin. Ja, aber jetzt heute wollen wir mal ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen. Ich glaube, dass es halt so ein eigenes Thema ist, was kaum einer irgendwie auf dem Schirm hat. Und es geht um das Thema Wasserstraßen und Schifffahrtsämter. Und dazu haben wir keinen geringeren als Herrn Knut dabei. Herr Knut, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen zusammen.
Stellen Sie sich mal vor, wer sind Sie, wo kommen Sie her und was bewegt Sie?
Ja, also mein Name ist Burkhard Knut. Ich stamme aus Zehlenick. Das ist ein kleines Hafenstädtchen, 60 Kilometer nördlich von Berlin, und habe, sag mal, oder bin mit der Wasserstraße schon seit der Schulzeit verbunden. Ich habe in den Ferien im damaligen Wasserstraßenamt in Zehlenick gearbeitet, und so kam es dann, dass ich dann auch den Beruf des Wasserbauers erlernt habe. Damals gab es das noch Berufsausbildung mit Abitur. Wir haben also in Kleinmachnow den Beruf gelernt, haben nebenbei Abitur gemacht, und dann habe ich in Dresden an der TU studiert, Wasserbau, war dann auch wieder in Zehlenick tätig im Amt, und dann mit der Wende ergab sich die Möglichkeit, dann nochmal die Referendarausbildung zu machen, also so eine Verwaltungsausbildung. Das habe ich gemacht und war dann zunächst 3 Jahre in Minden. Von 92 bis 95 bin dann nach Magdeburg versetzt worden zum Wasserstraßenamt, war dort 6 Jahre, dann bin ich nach Nürnberg gegangen, durfte dort das Wasser- und Schifffahrtsamt leiten am Main-Donau-Kanal. Das habe ich 3 Jahre gemacht, bin dann nach Magdeburg zurück ins Wasserstraßenneubauamt in Magdeburg, war da allerdings nur 1,5 Jahre, bin dann in die Mittelbehörde, in die Wasser- und Schifffahrtsdirektion gegangen, habe mich da um Personal und Organisation gekümmert, fast 10 Jahre lang, habe dann noch regionales Management gemacht und bin seit 2016 wieder hier im Wasserstraßenneubauamt.
Kann man sich das eigentlich vorstellen? Warum gibt es Wasserstraßen? Und jetzt sprechen wir ja über Wasserstraßen und Schifffahrtsämter. Und wie organisieren die sich überhaupt in Deutschland?
Ja, da muss man vielleicht ein bisschen größer anfangen. Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung oder kurz WSV kennt eigentlich wahrscheinlich niemand. Wenn man auf der Straße eine Umfrage machen würde, was ist WSV? 80% würden sagen Winterschlussverkauf. Wir würden sagen, wir sind verrückt, aber auf Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung würde wahrscheinlich die wenigsten kommen. Muss man anfangen, 1921 sind die Wasserstraßen, die dem allgemeinen Verkehr dienten, auf das Deutsche Reich übergegangen. Und man hat das damals so definiert: Wasserstraßen, die dem allgemeinen Verkehr dienen, das sind solche, auf denen im Jahr 50.000 Tonnen Güter transportiert werden. Das ist für heutige Verhältnisse nicht allzu viel. Deswegen sind auch viele Freizeitwasserstraßen, sage ich mal, oder kleinere Wasserstraßen heute noch Bundeswasserstraßen. Denn mit dem Grundgesetz ist gesagt worden, der Bund ist Eigentümer der ehemaligen Reichswasserstraßen. So, und das sind ungefähr 7.300 Kilometer in Deutschland als Binnenwasserstraßen. Dann haben wir noch die Seewasserstraßen, das sind 23.000 Quadratkilometer, das sind also die 12-Meilen-Zone, wenn man so will, und sag mal die Deutsche Bucht, die wir ja auch noch mit betreiben. Das Ganze bewerkstelligt die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung mit rund 12.000 Beschäftigten. Und wir sind,
sag mal, 12.000 Mitarbeiter? Wahnsinn. Okay, 12.000 Mitarbeiter. Ja.
Wir sind aufgebaut, ja.
12.000 Mitarbeiter, also Wahnsinn. Also bei der Zahl und man hat keinen irgendwie ein Umfeld, der da, außer Sie jetzt herkommt, wie man kennt. Ja, ja, deutschlandweit. Aber wir sind ja auch deutschlandweit vielleicht mal unterwegs oder haben Freunde irgendwie deutschlandweit verteilt. Ja. Okay, ja, interessant. Okay, hätte ich gar nicht gedacht, sorry.
Ich gucke gerade noch nebenbei, wo die Deutsche Bucht ist, was das genau ist. Entschuldigung.
Also ja, das ist die praktisch die Zunge, sage ich mal, von Hamburg-Elbmündung ausgehend Richtung Helgoland. Das wird ja praktisch auch noch alles über Revierzentralen mit Lotsen bestückt und dort, sag ich mal, die Verkehrsregelung getroffen, ne?
Also Lotsen, also nehmen wir mal das Beispiel Lotsen. Vielleicht hat jeder schon mal vielleicht eine Kreuzfahrt gemacht oder keine Ahnung, jeder kennt ja wahrscheinlich Lotsen. Die gehören dann praktisch mit zu Schifffahrtsverwaltung.
Nein.
Okay, auch die gehören nicht zu diesen 12.000 Leuten, okay.
Nein, die Lotsen sind wiederum extra in der Lotsenbrüderschaft organisiert. Wir als Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung machen nur die Verkehrsregelung. Das heißt, über die Revierzentralen werden die auf den Seeschifffahrtsstraßen die Schiffe erfasst. Dort werden dann Nachrichten versendet, werden Einfahrtssignale gesetzt und. Ne?
Also Sie setzen auch die Bojen. Ja. Es ist ja unterschiedlich. Auf See ist ja Steuerbord die grüne Tonne, ne? Und Backbord ja. Die rote. Aber ja. auf dem Binnenschiff, das dreht sich ja dann um, da ist es dann andersrum, ne?
Richtig. Abwärts oder aufwärts, kommt drauf an, oder?
Ja, ich verwechsel aber, das aber immer. Muss man es ja erkennen, der hat ja einen Sportbootführerschein gemacht.
Na, ich, ne? Auch. Ich habe Sportbootführerschein Binnen und See. Beide.
Ich Binnen und See.
Ja, ich ja auch gesehen, wir sind voll die Experten. Aber ich verwechsel das immer wie links und rechts bei meinen kleinen Kindern. Die verwechseln auch immer links und rechts. Dann frage ich immer, wo ist links? Und dann nehmen sie die rechte Hand hoch.
Ja gut, aber Steuerbord ist ganz klar, ist rechts, ne? Hm. In Fahrtrichtung.
Die Frage ist immer, in welche Richtung man fährt, ne? Hm. Hm. Ja. Hat das, nur mal jetzt für mich zur Verständnis, wir fragen, wahrscheinlich sind die Fragen auch nicht so. Also, ich habe immer gehört von meiner Mutter, dumme Fragen gibt es nicht, nur dumme Antworten. Hat das auch was mit Gewässern erster, zweiter und dritter Ordnung zu tun? Hat das irgendwie auch was auch mit diesen Wasserstraßen zu tun oder nicht? Oder ist das unabhängig davon?
Nur bedingt. Also, die Bundeswasserstraßen sind alle formal nach dem Wasserhaushaltsgesetz Gewässer erster Ordnung.
Okay.
Es gibt aber auch Gewässer erster Ordnung, die keine Bundeswasserstraßen sind.
Zum Beispiel?
Die Saale oberhalb von Kreipau. Also bis Kilometer 126 ist es Bundeswasserstraße und dann ist es Landeswasserstraße.
Okay.
Ja, also die Unstrutmündung in die Saale, ich glaube, bis dahin ist die Gewässer erster Ordnung noch, das ist Landesgewässer.
Mhm. Okay, also es gibt Gewässer erster Ordnung, die nicht Bundeswasserstraßen sind, aber Bundeswasserstraßen sind immer Gewässer erster Ordnung.
Ja, ja.
Okay. Und die gehören dann auch dem Bund? Also das sind dann...
Die gehören, richtig. Das ist im Grundgesetz Artikel 87 und 89 geregelt, dass der Bund Eigentümer der ehemaligen Reichswasserstraßen ist und dass er diese mit eigenem Unterbau verwaltet.
Mit eigenem Personal, mit eigenem Material und so weiter. Okay, ja. Verstanden. Okay. Und darf ich das fragen, sind Sie jetzt Beamter?
Ja.
Ja, okay. Das heißt, Sie sind schon immer Beamter gewesen, weil da arbeiten hauptsächlich Beamte in diesen, weil es ja eine hoheitliche Aufgabe ist, oder?
Also die prozentuale Beamtenquote von den 12.000 Beschäftigten, die ist, sag ich mal, vielleicht bei 4%.
Oh, okay. Mhm. Das heißt, es sind die höheren Angestellten dann irgendwie oder die höheren.
Nicht unbedingt. Also auch es gibt ja auch Schleusenbeamte, die sind ja auch hoheitlich tätig, weil die, sag ich mal, den Verkehr regeln. Ne? Mhm. Und die Leiter von Außenbezirken, so heißen die Stellen, sag ich mal, die sich um die Unterhaltung und um den Betrieb kümmern, die sind ja auch hoheitlich tätig, weil sie schifffahrtspolizeiliche Aufgaben wahrnehmen und zum Beispiel auch ein Schiff festhalten können. Ne?
Okay. Und die Zentrale der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes ist in Magdeburg?
Nein.
Nein, auch nicht. Ja. Mann, schon wieder falsch. Oh Mann.
Also, wir sind dreigliedrig aufgebraucht. Die oberste Behörde ist das Bundesministerium, heißt jetzt für Digitales und Verkehr. Und okay. Dann gibt es als Mittelbehörde die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Hauptsitz in Bonn. Und dann haben die noch Sitze in Magdeburg, in Kiel, in Aurich, in Hannover, in Würzburg, in Mainz und in Münster.
Und das okay. Sind dann die Ämter?
Nee, das sind auch Standorte der Generaldirektion. Bis vor 10 Jahren gab es 7 Wasser- und Schifffahrtsdirektionen, also 7 Mittelbehörden. Und das hat man dann in einer Neuorganisation in eine zusammengefasst, die Standorte aber belassen.
Ach so, okay. Und die Ämter kommen dann da drunter oder wie muss ich mir das denn vorstellen?
Darunter kommen die Ämter. Da gibt es 17 Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter, die sich um den Betrieb und um die Unterhaltung kümmern und 8 Wasserstraßen-Neubauämter.
Jetzt. Ich weiß, in Stuttgart gibt es zum Beispiel ein WSV, da haben wir, die ist direkt am Neckar, habe ich mal gesehen, das Amt dort. Ne?
Da sitzen die. Ist jetzt zusammengelegt worden im Rahmen der WSV-Reform mit dem WSA Heidelberg und die betreuen jetzt praktisch als WSA Neckar den gesamten Neckar.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit, wir sprechen ja gleich nochmal über Betrieb, aber gibt es die Möglichkeit, neue Wasserstraßen zu errichten?
Ja, das letzte Beispiel ist der Main-Donau-Kanal.
Das ist aber lange her.
Ja, 92 ist er in Betrieb gegangen. Ne?
Ach so, der Main-Donau-Kanal ist der nicht, ja, 1802, ist der nicht schon älter?
Nein, das war das Ludwig-Donau-Main-Kanal.
Der ist von
1832 bis 1842 gebaut worden, innerhalb von 10 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja.
170 Kilometer Kanal, 100 Schleusen in 10 Jahren.
Krass, ähnlich wie heute.
Also der Main-Donau-Kanal ist übrigens super zu empfehlen als Radweg. Ich habe in Bamberg lange gelebt, 7 Jahre lang und bin da öfter auch unterwegs gewesen, wirklich schön, muss man sagen.
Ja.
Ja, also eine schöne, auch einige Schleusen unterwegs, ja, kennt man. Jetzt haben wir diese Straßen. Kosten die auch Maut? Also kann ich die einfach benutzen? Sind die für jeden frei oder muss man das beantragen? Oder wie ist das, wenn ich so Kohle hoch und runter schippern will oder irgendwas anderes?
Jein, sage ich mal. Ein ganz klares Jein. Bis vor 3 Jahren waren die künstlichen Wasserstraßen und die staugeregelten waren Abgaben behaftet. Das heißt also, die Güterschifffahrt musste dort bezahlen. Das richtete sich nach der Art des Gutes, nach der Menge und nach der Strecke. Ich habe immer so ein schönes Beispiel, wenn ich von Regensburg nach Antwerpen fahre und habe Kies geladen, dann brauche ich für die Donau nichts bezahlen, weil das eine internationale Wasserstraße ist. Für den Main-Donau-Kanal und für den Main müsste ich bezahlen und für den Rhein wiederum nicht.
Weil das wieder eine internationale Wasserstraße ist.
Richtig.
Das ist ja schon wieder, was ist da dann nochmal der Unterschied dann? Das heißt...
Wie bitte?
Was ist da nochmal der Unterschied? Wie wird die festgelegt? Die internationale Wasserstraße ist ja noch höher dann.
Ja, na, das ist aber trotzdem Bundeswasserstraße. Ne?
Okay.
Aber weil die international befahren ist und es da auch internationale Abkommen gibt, sowohl auf der Donau, auf der Mosel, auf dem Rhein, mussten die dort keine Abgaben zahlen. Außerdem von der Mainmündung gibt es keine Schleusen mehr. In Richtung Antwerpen. Ne?
Das heißt, man kann einfach durchfahren, man hat keine Möglichkeit, die anzuhalten oder irgendwas.
Das hängt ja damit zusammen, die Staugeregelten. Deswegen waren die Abgaben so. Und nur noch mal, weil das alles Geschichte ist, das gibt es nicht mehr, das ist jetzt aufgehoben. Wenn ich den Kies transportiert hätte, wären es 800 Euro gewesen, 1000 Tonnen für das Schiff. Und wenn ich Flugbenzin transportiert hätte, wären es 1600 Euro gewesen. Also da hat sich das war ein ziemlich kompliziertes System. Und mit der Förderung der Schifffahrt sind dann diese Befahrensabgaben weggefallen.
Das hat man weggenommen, weil man gesagt hat, man will mehr die von der Straße auf dieses Gewässer mit den Gütern.
Ja, das war so ein Gesamtpaket vor 3 oder 4 Jahren. Die Bahn hat da ordentlich profitiert von, und dann hat man der Binnenschifffahrt dann auch noch ein bisschen was gegeben, indem man die Befahrensabgaben weggenommen hat. Ne?
Okay. Ja, jetzt wissen wir das. Sie haben gesagt, 7000 Kilometer Schifffahrtsstraßen haben wir, ne? Habe ich das richtig
gemerkt? 7300 Kilometer Binnenwasserstraßen, ja.
Okay. Was hat das jetzt mit, warum haben wir Sie auf der DWA getroffen? Das ist meine Frage. Ja,
einmal, weil wir einer der größten Gewässerunterhalter sind.
Okay.
So bin ich letztendlich auch in den Beirat des Landesverbandes Nordost gekommen. Weil Gewässerunterhaltung ja auch eine Sparte, sage ich mal, der DWA ist. Ne? Und wir sind natürlich mit den großen Wasserstraßen eine der größten Gewässerunterhalter. Mhm. So sind wir reingekommen, aber wir haben noch viele, viele andere Beziehungen, sage ich mal, mit Wasserwirtschaft und Abwasser, zum Beispiel bei Einleitungen. Da gibt es... wenn eine Einleitung passieren soll, jetzt nicht Abwasser direkt, aber gereinigtes Wasser, dann muss natürlich auch das beantragt werden, die Einleitung. Und dann ist es so im Bundeswasserstraßengesetz geregelt, dass die Behörde, sprich das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, schauen muss, wird dadurch der Schiffsverkehr beeinträchtigt. Und durch welche Dinge kann das reduziert werden, diese Beeinträchtigung? Thema Querströmung, wie viel darf ich einleiten oder wie viel darf ich entnehmen? Welchen Einfluss hat das auf die Schifffahrt? Und da werden dann praktisch mit der Genehmigung dann auch möglicherweise Auflagen erteilt.
Also es bedeutet, wenn jetzt eine Kläranlage, nehmen wir einfach mal an, eine Kläranlage leitet das gereinigte Abwasser ab in einen Graben, ja, der vielleicht noch gar nicht eine Wasserstraße ist, und dieser Graben mündet dann wiederum in eine Wasserstraße.
Ja.
Ist es dann schon betroffen? Also wenn sich da jetzt die Abwassermengen ändern, wie sieht das da aus?
Wenn sich die Wassermengen, drastisch ändern, dann wird das schon dazu kommen. Ne? Wenn ich da jetzt, 5 Kubikmeter pro Sekunde oder noch mehr einleite, dann kann das schon Auswirkungen haben, je nachdem, in welche Wasserstraße ich das einleite. Ne? Wenn ich das jetzt in die Elbe bei Mittelwasser einleite, dann passiert überhaupt nichts. Wenn ich das aber in die Müritz-Elde-Wasserstraße oder in die Lahn einleite, dann ist das schon ein bisschen was anderes. Ne?
Das heißt, das könnte auch dazu führen, dass so ein Schiff ans Ufer gedrückt wird, sowas zum Beispiel? Kann man sich das so vorstellen? Oder?
Richtig, ja. Durch die Querströmung kann das passieren. Ne?
Und gibt es da dann eine Karte? Kann man sich das so vorstellen? Auf den 7300 Kilometern gibt es da eine Karte, wo überall Einleitungen sind und wo man so wie so Stromschnellen hat durch eine Einleitung? Gibt es sowas dann? Oder?
Nee. Das nicht. Das wird dann, wenn es so ist, möglicherweise durch Schifffahrtszeichen gekennzeichnet, dass eine Querströmung ist. Möglicherweise werden dann auch Tonnen ausgelegt, also Bojen, wo man sagt, also da bitte nicht so dicht lang fahren, oder die Fahrrinne wird dann ans andere Ufer weiter verlegt. Ne?
Jetzt ist natürlich die Frage, beide haben wir einen Sportbootführerschein See und Binnen. Wie markiert man eine Querströmung in einem Gewässer? Daniel.
Das weiß ich nicht.
Weißt du das?
Ich weiß es auch nicht. Also ich glaube, ich habe sogar überlegt. Ich glaube, das wird nicht markiert. Vielleicht als Gefahrenquelle, so als Gefahrensignal. Aber wird eine Strömung? Ich überlege gerade.
Nein, da gibt es kein Schifffahrtszeichen für, glaube ich.
Nee, glaube ich auch nicht.
Doch nicht, okay. Also ich kenne nur diese Pfeil nach oben, Pfeil nach unten heißt im Norden vorbeifahren, beide Pfeile nach unten heißt im Süden vorbeifahren oder nee, Pfeil nach oben, nach unten ist Westen, Pfeil nach unten und nach oben ist Osten und dann Pfeil nach oben, beide sind Norden vorbeifahren und Süden irgendwie so, diese schwarz-gelben Tonnen, oder?
Also ob das richtig...
Das ist D, ne?
Vielleicht war es auch falsch, okay, aber das habe ich mir so gemerkt gehabt.
Ne, ihr könnt das ja nochmal kommentieren, falls ihr es besser wisst.
Genau, kommentiert mal, dass ich keine Ahnung habe.
Genau, aber jetzt nochmal eine Frage, ne? Weil wir gerade bei DWA waren und Abwassereinleitung oder gereinigtes Wasser als Einleitung für die Wasserstraße. Jetzt diskutieren wir ja gerade in der DWA oder in der Wasserwirtschaft, dass wir viel zu viel Wasser ableiten. Ja, wir kommen ja immer mehr wieder zu diesem lokalen Wasserhaushalt zurück. Sind Sie jetzt ein Part davon und sagen, oh, das müssen wir aber betrachten, was da die Wasserstraßen jetzt für Nachteile von haben?
Nein, das ist ja letztendlich auch immer so das Problem. Nehmen wir mal die Elbe. Wir haben ja in den letzten Jahren sehr große Trockenheiten gehabt, was auch dazu führte, dass der Wasserstand sehr, sehr niedrig war und Schifffahrt kaum möglich gemacht hat. Die Tschechen haben das etwas anders. Die haben Staustufen gebaut. Das ist, sag ich mal, in Deutschland im Moment nicht machbar, sage ich mal. Aber
warum?
Auf der anderen Seite, ja, weil die Kritiker sagen, mit dem Bau einer Staustufe wird das gesamte Ökosystem vollkommen durcheinander gebracht und das geht schon mal gar nicht. Auf der anderen Seite hat es natürlich eben die positiven Effekte, dass ich das Wasser zurückhalte, ne? Um damit, sage ich mal, auch das Austrocknen der Auen zu verhindern, ne? Also das ist, wir sind, glaub ich, in der Nähe eines Kipppunktes, wo vielleicht auch die Forderung dann kommt, gerade wegen des Austrocknens, vielleicht doch, auch wenn es nur temporär ist, im Sommer das Wasser möglicherweise anzustauen. Mhm.
Was ist dann das oberste Ziel für Sie? Sind Sie eher pro Verkehr, das heißt, die Schiffe müssen fahren können? Ist das Ihr oberstes Ziel? Oder was ist so die oberste Zielmaßgabe, die oder das erste Ziel, was man erreichen will? Ökologie oder der Verkehr muss fließen oder Wasser muss, also gibt ja bestimmt auch den Aspekt der Hochwasserschutzes irgendwie wahrscheinlich mit, ne? Was ist so das erste Ziel?
Also vor 10 bis 15 Jahren hätte ich ganz klar gesagt, den Nutzern einen Verkehrsweg zur Verfügung zu stellen mit größtmöglicher Verfügbarkeit und bestmöglichem Service. Okay. Jetzt haben sich die Gesetze teilweise geändert. Uns ist als Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung auch der wasserwirtschaftliche Ausbau übertragen worden. Uns ist übertragen worden die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit an den Staustufen. Das sind alles Dinge, die dann mehr in den anderen Bereich spielen. Man muss versuchen, beide Dinge irgendwo in den Gleichklang zu bringen und ausgewogen zu sagen, gut, bei der einen Maßnahme ist das vielleicht mehr als Vorteilnehmer und bei der anderen Sache haben wir eben die Vorteile auf der anderen Seite, ne?
Okay. Das heißt, man muss schon abwägen zwischen den ganzen Zielen, ne?
Richtig,
ja. Das ist ja auch, wenn man quasi fürs Gewässer zuständig ist. Wie ist das dann, Hochwasserschutz, ist das auch ein wichtiges, oder ich hatte jetzt nur so erwähnt, ist das auch ein wichtiges Thema oder ist es eher so nachgelagert dann? Oder machen das andere Behörden?
Für uns gar kein Thema. Das ist eben der Föderalismus. Hochwasserschutz ist Landesaufgabe. Genauso wie Wassergüte.
Wassergüte auch, okay.
Wassergüte, man hat irgendwann in den 60er Jahren mal versucht, die Wassergüte auch an die WSV zu koppeln. Dagegen haben sich die Länder gewehrt und haben dann das Bundesverfassungsgericht angerufen und dann gab es das sogenannte Hollage-Urteil, das dann sagte, nein, Wassergüte, egal ob Bundeswasserstraße oder andere Gewässer, ist Landesaufgabe.
Sonst hätte man als Bundeswasser Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung reinreden können, in wie gut das Abwasser bitte zu reinigen ist in den Ländern, ne? Oder?
Eventuell, ja, aber ich sag mal, die Schiffe fahren auch auf der Kakao, ne? Also von daher ist das für den reinen Verkehr eher irrelevant. Aber natürlich für die anderen Dinge ist das schon wichtig, ne?
Ich habe noch eine Frage, und zwar, Sie haben vorhin vom wasserwirtschaftlichen Ausbau gesprochen. Ja. Gibt es bestimmte Konzepte, die zeigen, weil ich ja vorhin auch schon mal die Frage gestellt habe, was war die letzte Wasserstraße, die gebaut wurde? Gibt es irgendwie perspektivisch gesehen, die Wasserstraßen müssen wir noch errichten, und wie muss ich mir das vorstellen von den Konzepten her, wie sich das weiterentwickelt?
Nein, also mit dem wasserwirtschaftlichen Ausbau ist es so, dass wir, nachdem wir das jetzt übertragen bekommen haben, schauen müssen, wenn wir irgendwelche flussbaulichen Maßnahmen machen, dass wir dann auch wasserwirtschaftliche Dinge mitmachen, zum Beispiel Flachwasserzonen schaffen an der Elbe oder am Rhein oder an anderen Wasserstraßen, die dann ökologisch wertvoll sind. Ne? Das ist, sag ich mal, dieses Spiel, was ich vorhin sagte, wenn wir was machen, dann müssen wir schauen, wer hat dann einen Vorteil davon. Ne? Ja, okay. Das ist ja unbestritten. Einmal, die Wasserstraße ist ein Verkehrsweg. Aber die Leute leben natürlich lieber am Fluss oder am Kanal als an der Eisenbahnstrecke oder an der Autobahn. Ne? Ja. Also insofern hat die Wasserstraße schon eine unwahrscheinliche Mehrfachnutzung als Erholung, als Naturrückzugsebene neben dem Verkehr, als Wasserdargebot für die Landwirtschaft oder Industrie und. Ja, das sind viele Dinge, die damit eine Rolle spielen. Und das wird in meinen Augen, nun bin ich vielleicht auch ein bisschen parteiisch, oft verkannt. Ne?
Jetzt, wo Sie das so gesagt haben, muss ich das erste Mal darüber so richtig nachdenken. Ne? ja.
Wird das verkannt vom Bürger oder von anderen Abteilungen, Behörden? Oder?
Von der Politik, sage ich mal. Ne? Und möglicherweise auch von NGOs oder anderen Gruppierungen, die dann sagen, ihr wollt hier nur immer die Schifffahrt machen und eigentlich dürfte da gar kein Schiff mehr fahren und wir lassen alles so. Dann sage ich mal, ja, dann können wir auch die Deiche wegreißen. Und der Fluss sucht sich wie vor 500 Jahren immer wieder ein neues Bett. Ne? Das will natürlich auch keiner.
Mhm. Naja. Gibt es eigentlich, halt
so wie es ist jetzt.
Ja. Gibt es eigentlich, wir haben ja eben gerade auch nochmal über andere Möglichkeiten gesprochen, Gewässergüter und so weiter, ne, die ja nicht zum Aufgabenbestandteil gehören. Aber gibt es sowas, so eine Art wie, weiß nicht, Parameter, so wie beim Kläranlagenablauf, ne, wo man bestimmte Werte einhalten muss, Werte, die Sie einhalten müssen? Also, Sie haben es ja vorhin schon mal gesagt, eine bestimmte Verfügbarkeit? Oder ja. Welche Werte gibt es? Also, welche.
Ja, ja. Wir haben ja, sag ich mal, mit den Schleusen Störkörper in der Wasserstraße, die betrieben werden müssen und die auch nicht alle. Also, wir haben rund 300 Schleusen in Deutschland. So, und die müssen betrieben werden. Und nicht alle sind 24 Stunden offen. Also da muss man schauen, wie kriegt man das hin. Bei den größeren Schleusen sind wir ja dabei, mit Leitzentralen das fern zu bedienen, dass einer gleich mehrere Schleusen bedienen kann, also nicht mehr vor Ort sitzt. Bei den Sportnotwasserstraßen sind wir dabei, auf Selbstbedienung umzurüsten, da wo es möglich ist. Da muss man aber auch aufpassen, gerade in den Urlaubsgebieten, da braucht man dann zumindest in der Hochzeit dann doch noch jemanden vor Ort, der die Schiffe packt in der Schleuse, weil ansonsten ist der Erste drin mit so einem Charterschein, der ist zufrieden und schweißgebadet, dass er mit dem Schiff in die Schleuse gekommen ist und zieht dann den Hebel und hinter ihm stehen aber noch 30 Schiffe, die auch hätten mit reingekommen. Ne? Also da und dadurch verlängert sich dann natürlich auch wieder die Wartezeit. Ne? Also was dann wieder zum Unmut führt. Ne? Mhm. Aber Ja, da sind wir dabei, sag ich mal, auch die Personalressource entsprechend besser einzusetzen. Ne?
Mhm. Also Wartezeiten an den Schleusen ist eine Kennzahl praktisch.
Ja, könnte man so nennen.
Anzahl Was Schiffe wahrscheinlich, oder? Auch Anzahl ja. Schiffe. Anzahl Schiffe, ja. Die durchfahren. Machen Sie Richtig. Da aktiv was dafür, dass das mehr werden? Hat man da einen Benefit, wenn es mehr wird? Gibt es da einen Anreiz für? Weil bei den Maut zum Beispiel kriege ich ja Maut, ne? Da kriege ich ja mehr ja. Kohle als Mautbetreiber, wenn mehr Autos fahren oder LKWs.
Nein, also einen Benefit gibt es davon nicht. Wo wir im Moment eher die Schwierigkeiten haben, ist in dem Zustand der Bauwerke, also Wehre und Schleusen. Dadurch, dass wir in den letzten Jahren nicht allzu gut bedacht wurden mit Haushaltsmitteln und auch Personalkürzungen hinnehmen mussten, sind die Bauwerke noch nicht unbedingt in dem besten Zustand. Wir haben zum Beispiel 40% der Schleusen sind älter als 80 Jahre. So, und das heißt, da muss man etwas machen. Entweder Grundinstandsetzungen oder Ersatzneubauten. Ne? Schleusen geht aber noch, sag ich mal, was die Sicherheit angeht, die kann man sperren, dann fährt eben kein Schiff mehr durch. Schlimmer ist es bei den Wehren. Wenn die, sag ich mal, einstürzen oder, sag ich mal, versagen, dann ist unterhalb Land unter. Und das ist das viel größere Problem. Ne? Deswegen haben wir also auch so ein Programm in der BSV aufgesetzt, systemkritische Bauwerke. Das sind dann im Wesentlichen die Wehre, die wir jetzt bevorzugt erstmal rangehen, um die instand zu setzen beziehungsweise Ersatz neu zu bauen.
Ich bin ja hier im Norden unterwegs, habe gleich mal noch eine Frage. Das Eidersperrwerk, gehört das mit zu Ihrem Aufgabenspektrum?
Ja. Okay. Ja.
Und also allgemein jetzt, okay, wir haben Wasserstraßen, Sie haben jetzt eben gerade was gesagt von Wehren. Wie sieht das eigentlich aus mit Hubbrücken, die in Wasserstraßen sind? Und Schleusen hatten Sie ja schon erzählt. Wie sieht es aus mit Hubbrücken? Betreiben Sie die auch?
Ja, da muss man vielleicht auch nochmal ausholen. Wir haben insgesamt, glaube ich, um die 1300 Straßen und Bahnbrücken, die wir unterhalten müssen und instand setzen müssen und. Und da geht es ja nach dem Verursacherprinzip. Ne? Wenn die Wasserstraße zuerst da war, also zum Beispiel jetzt Rhein oder Elbe, da gehören uns keine Brücken. Aber bei Kanälen, die gebaut wurden oder wenn sie dann staureguliert wurden, ist ja meist ein Bypass gebaut worden und da sind Brücken gebaut worden, dann sind die unsere und dann müssen wir die unterhalten und betreiben, ne? Auch die Hubbrücken. Wir haben mehrere. Okay. In Zedelnick zum Beispiel ist auch eine Hubbrücke, aber auch in Mecklenburg, in Plau ist eine Drehbrücke.
Okay. Aus Plau kommt mein Vater, da bin ich immer auf der Bundeswasserstraße Badewannenrallye gefahren. In Plau am See an der Schleuse.
Ja.
Ja, okay. Nur dann mal am Rande.
Ja, also Brücken also haben wir. Wir haben zwei Schiffshebewerke. In Niederfino ist ja gerade das neue Schiffshebewerk am 4. Oktober letzten Jahres eingeweiht worden. Und wir haben noch eins in Henrichenburg, in Scharnebeck, also am Elbe-Seitenkanal bei Lüneburg. Ja.
Zwei Talsperren haben wir auch. Was mit Fähren? Betreiben Sie sowas auch?
Fähren am Nord-Ostsee-Kanal. Am Nord-Ostsee-Kanal ist, sage ich mal, mit dem Bau ja gesagt worden, also Brücken ist ziemlich teuer, weil die ja entsprechend hoch sein müssen. Und da hat man dann Fährbetriebe eingerichtet, die kostenfrei sind.
Mhm. Das zum Beispiel auch,
ja. Weil genau. Ja mit dem Kanal ist ja die Straße zerschnitten worden. Ne?
Mhm. Also Sie betreiben eine ganze Menge Bauwerke, kann man festhalten. Haben wir jetzt irgendein Bauwerk vergessen, was noch dann zugehört?
Ja, Düker haben wir noch.
Düker auch?
Leitung Rohre, die unter dem Fluss beziehungsweise unter dem Kanal sind. Ne?
Ach, das bedeutet, die durch den Kanal kommen. Verlegt werden mussten? Verursacherprinzip, ja. Gibt es einen Düker? Ja. Und dafür sind Sie dann wieder verantwortlich. Okay.
Ja. Gehören die Düker dann Ihnen?
Wie bitte?
Gehören die Düker dann Ihnen, obwohl die vom Kanalnetz von einer Stadt zum Beispiel durchflossen werden?
Wenn wir den Kanal gebaut haben und damit eine Leitung durchtrennt haben, dann ist der Düker unser, ja.
Und dann nutzt die Stadt ihr Bauwerk dann quasi.
Richtig, ja.
Und Sie müssen das betreiben. Ja, okay, dann kommt man ja schnell zum Abwasser. Da wird bestimmt einige Düker geben unter Kanalbauwerken,
ja.
Oder?
Ja, ja. Okay. Ja, selbst in Nürnberg, die Tucherbrauerei, die hatte auch mal vor einen Düker. Aber da war der Kanal schon da. Ne? Die mussten den selber bauen. Ne?
Also so schnell wie möglich bauen, damit die anderen später kommen.
Ja.
Okay.
Und ich hatte es ja schon gesagt, zwei Talsperren haben wir auch, ne?
Talsperre, das war noch eine Frage, genau. Talsperren haben Sie auch, okay. Ja. Welche Talsperren sind das?
Das ist die Edertalsperre und die Diemeltalsperre.
Ja, okay.
Also in Hessen gelegen bei Hannover-Schmünden, ne?
Also da ist wasserwirtschaftlich ja doch schon einiges geboten. Und dann denkt man jetzt, nach dem ersten Schock am Anfang 12.000 Mitarbeiter, würde ich jetzt fast schon sagen, was, nur 12.000 Mitarbeiter, die das alles betreiben?
Ich dachte, das ist immer nur die Wasserstraße und das andere wird vor Ort geregelt.
Da denkt man doch, Herr Knut, da denkt man ja, der Rhein ist doch da, was machen Sie denn da groß dran? Der fließt da doch schon seit 1000 Jahren lang.
Naja, da haben wir gerade ein großes Projekt, Mittelrheinvertiefung. Da soll, sag ich mal, die Wassertiefe um 25 Zentimeter besser werden, weil da, sag ich mal, in dem Bereich um die Lorelei ist das ganz schlecht. Und das dauert aber auch, weil da viele Untersuchungen gemacht werden müssen. Was hat das für Auswirkungen, wenn man da die Felsspitzen abfräst und, ne? Aber das ist für die Schifffahrt ist das ein großes Problem. Ne? Gerade jetzt in Niedrigwasserzeiten, wenn dann 25 Zentimeter noch weniger abgeladen werden können.
Dann eine Lorelei, da war ich übrigens mal zelten. Da gibt es so einen Campingplatz unten direkt. Und bei Hochwasser wird der immer überflutet. Ja. Da haben wir einen Roadtrip gemacht und dann haben wir da gezeltet. Ne? Shoutout an Steffen und Florian. Ja, kurze Anekdote am Rande. Ja. Jetzt kommt mal, ich habe noch eine Frage zum Betrieb. Ja, jetzt müssen ja die gesamten Anlagen alle betrieben werden. Ja. Wie wird das organisiert? Gibt es dann einzelne Betriebshöfe quer durch Deutschland oder sind das wirklich nur die Standorte, die Sie vorhin genannt haben? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das hatte ich ja gesagt. Es gibt in den Wasserstraßen- und Schifffahrtsämtern gibt es sogenannte Außenbezirke und Bauhöfe. Die Bauhöfe sind diejenigen, die sich um Nachrichten, Elektrotechnik, Maschinentechnik, Stahlbau kümmern. Und die Außenbezirke sind diejenigen, die die Anlagen betreiben und, sag ich mal, die anderen Tätigkeiten machen, wie Uferunterhaltung, Buhnenbau und. Ne?
Grünschnitt am Ufer, keine Ahnung. Ja, okay. Krass, das ist ja wirklich dann viel zu tun, ne? Und so, dass wir halt ordentliche Gewässer haben, auf denen wir auch Freizeit betreiben können und so weiter. Das ist ja auch ein Riesenthema eigentlich, ne?
Und wer ist für die Netzsteuerung verantwortlich oder für die Pegelsteuerung, wenn man das, ich weiß nicht, wie nennt man das?
Naja, die Pegelüberwachung, wir haben ja gewässerkundliche Pegel, gerade auch an den Flüssen, die betreiben wir auch. Und wir haben natürlich an den Kanälen auch Pegel. Das sind dann eher Betriebspegel, die schauen, welchen Wasserstand ist jetzt im Oberwasser, welcher ist im Unterwasser. Denn auch beim Kanal müssen wir ja einen gleichen Wasserstand halten. Das machen wir dann auch mit Pumpwerken. Ne? Dass wir zum Beispiel hier in Magdeburg an der Schleuse Roten See Wasser aus der Elbe hoch in den Kanal pumpen. Damit der, sag mal, den gleichen Wasserstand behält. Denn zu wenig ist schlecht, dann, sag mal, ist die Wassertiefe nicht vorhanden. Zu viel ist auch schlecht, weil dann die Brückendurchfahrtshöhen nicht mehr passen und, sag ich mal, bei gedichteten Strecken dann möglicherweise das über die Dichtung läuft in den Damm und dann möglicherweise der Dammschaden nimmt. Ne?
Mhm. Das ist ja höchst komplex. Das sind immer die besten Podcasts, wenn man sowas macht und eigentlich gar keine Ahnung davon hat, was da so alles im Hintergrund passiert.
Und gibt es irgendwie Homepage oder irgendwie Internetseiten, wo man so richtig tiefgründiges oder das, was Sie gerade erzählt haben, wo welche Pegelstände und so sind, wo man das live mit verfolgen kann? Gibt es sowas?
Ja, gibt es ein System, Elvis nennt sich das. Wenn Sie
Elvis finden,
dann kriegen Sie sämtliche Nachrichten für die Binnschiffer mit, wo was gesperrt ist. Sie kriegen mit die Schleusenöffnungszeiten, Sie kriegen die Pegel mit. Das ist alles dort in diesem System mit drin.
Klaus, das hatte man damals auch beim SBF, beim Sportbootführerschein.
Elvis Presley ist und bleibt tot.
Ja, mit W. Nicht... Mit W. Elvis mit W.
Okay. Elvis lebt, dachte ich jetzt schon. So. Ah, hier. Wasserstände, Schleuseninformationen, alles da.
Ja.
Mensch, das ist ja sensationell. Das ist ja...
Wir verlinken das mal in den Shownotes. Da kann jeder mal reinschauen. Abends, wenn er auf der Couch sitzt. Das ist auch mega interessant.
Ja, ich habe ja immer schon wieder vorgehabt, mal, Daniel, wenn du auch einen Führerschein hast, dann können wir ja mal, müssen wir uns doch mal wieder zusammentun und mal auf der Müritz oder sowas oder im Schweriner See, das ist ja unser Hauptsitz, da mal eine Runde drehen wieder.
Aber über die Stör.
Genau. Herr Knut, wenn wir jetzt zum Beispiel uns weiter informieren wollen würden, außer jetzt Elvis zu schauen, gibt es dann irgendwie eine Möglichkeit, gibt es da eine Jahresveranstaltung oder wo sich alle Leute treffen, die da irgendwie zu tun haben, so wie unsere DWA, gibt es da auch einen Fachverband bei euch oder wie läuft sowas? Oder ist die DWA der richtige Ort, sich da auszutauschen?
Nein, es gibt zum Beispiel den Ingenieurverband Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung. Da sind 800 zumeist Ingenieure mit organisiert. Wir machen jährlich eine Mitgliederversammlung bzw. einen Ingenieurtag. Der nächste findet im Süden statt, an der Donau, 2024. Dieses Jahr 2023 waren wir in Oldenburg. Wir haben da auch einen Nachwuchspreis ausgelobt für eine Bachelor- und für eine Masterarbeit, konnten Leute sich bewerben. Also das ist so, sag ich mal, das, was wir so nebenbei auch noch machen. Ne?
Jetzt für die Zuhörer, wann ist das schon, steht das schon fest, wann, wo das ist?
Nein, steht noch nicht fest. Okay. Einfach mal iwsv.de schauen, da sind alle Informationen über den Verband, über Möglichkeiten des Beitritts. Netzwerk ist ja immer ganz wichtig, wissen wir ja alle.
Aber sind da jetzt, das sind ja dann hauptsächlich Mitarbeiter von Ihrem von Ihrer Behörde dabei, oder?
Ja, nicht nur. Also wir haben auch Firmen mit dabei, wir haben Ingenieurbüros mit dabei.
Ja, auch mal in den Shownotes verlinkt. Also kann jeder mal aufklicken. Ja, interessant. Krass, also ist ja nochmal separat alles. Also alles parallel fast wie bei der DWA.
Ja, so ungefähr.
Nee, hier steht ja auch, wer alles Mitglied ist und so weiter und so fort. Nee, das ist bestimmt mal interessant. Was ist denn da sonst noch geboten, wenn man da jetzt, ist das auch wie bei der DWA, so eine zweitägige Veranstaltung?
Ja. Mit
Abendveranstaltung? Das kann man sich so vorstellen, oder?
Fängt in der Regel Donnerstagabend mit dem Begrüßungsabend an und dann ist freitags der eigentliche Tag, dann gibt es eine Abendsveranstaltung und dann ist am nächsten Tag meistens noch irgendwie eine Stadtführung oder irgendwas Interessantes als Besichtigung. Also, wenn Sie wollen, gerne.
Ja, wenn der Termin steht, Herr Knut, dann müssen Sie uns mal anschreiben und uns mal Bescheid sagen. Gerne. Na, vielleicht ist das ja, passt das ja irgendwie rein. Ich bin ja eh in Süddeutschland. Da kann man, die Donau ist ja bei mir, also je nachdem, welcher Teil der Donau Sie meinen, ist ja immer machbar, sage ich mal. Ja, cool. Jetzt würde mich noch interessieren zu Ihnen persönlich, oder also wie man jetzt selber zum Wasser steht und so weiter. Machen Sie dann auch Urlaub am Wasser oder ist das dann, können Sie das Wasser dann nicht mehr sehen und müssen dann sagen, ich gehe in die Berge, da sind nicht so viele Flüsse?
Nein, nein.
Das würde mich mal
interessieren. Am Wasserurlaub, ja. Und das gerne.
Okay.
Das war übrigens eine Frage, die ich noch zum Schluss stellen wollte, Klaus.
Oh, sorry.
Alles gut, das finde ich gut.
Ja, mich hätte jetzt interessiert, Sie haben doch bestimmt dann auch jede Menge Führerscheine für Boote, oder? Muss man das haben als Mitarbeiter? Oder?
Nein, nein, nein. Also habe ich vorhin schon erzählt, einen Sportbootführerschein habe ich gemacht Ende der 90er Jahre hier und das war es dann aber auch.
Also, das kann man ja vielleicht mal sagen, ne? Für beide Gewässer braucht man den Sportbootführerschein binnen, außer auf dem Rhein und auf dem Bodensee. Und in, ja, da gibt es nochmal ein extra Patent irgendwie.
Ja.
Und dann gibt es noch
Bodensee ist aber keine Bundeswasserstraße.
Das ist ein Komplementium, habe ich gehört, gelernt. Mhm. Wollen Sie das mal erklären? Das, was das ist? Der Bodensee ist ja, gibt es ja keine Grenze da drin, ne? Der gehört ja allen irgendwie, ne?
Richtig, das ist Österreich, Schweiz und Deutschland, ne?
Genau, und das ist, gehört quasi allen gleichzeitig und es gibt keine Grenze da drin.
Ja.
Habe ich letztens gelernt. Ein Kompetimendium oder so heißt das irgendwie. Ja, ich kann es nicht jetzt genau wiedergeben. Genau, und da braucht man dann ein Patent und sonst den Sportbootführerschein binnen. Ja. Wenn man bis 5 PS und über 5 PS, glaube ich, braucht man, also wenn dann Motor über 5 PS drin ist, braucht 15 man, glaube ich,
PS. 15. Also bis 15 PS braucht man gar nichts.
Ja. Bis 15 PS und ab 15 PS braucht man einen Sportbootführerschein See, ne?
Binnen oder See. Ja, kommt drauf an, wo du unterwegs bist.
Nee, Binnen ist mit Motor. Ja, okay. Okay, sorry.
Es gibt eben auch Wasserstraßen, die führerscheinfrei sind, ne?
Mhm. Okay.
Da kriege ich dann vom Charterer eine Unterweisung. Krieg dann einen Charterschein und dann kann ich mit so einem Kasten losfahren und das gibt dann immer die tollsten Begebenheiten in den Schleusen.
Okay. Ja, wenn man
die größten Unfälle.
Genau. Aber ich müsste auch sagen, ich müsste mich auch jetzt wieder reinlesen in mein Navigationspatent und so weiter, wie man das alles genau macht.
Wenn man mit den Schleusenwärtern spricht, die da im Sommer dann da sind, da spielen sich manchmal Familiendramen ab. Zum Beispiel eine Frau hat dann den Koffer genommen und die sagt, ich fahre jetzt nach Hause, das lasse ich mir nicht länger bieten.
Das kann man sich gut vorstellen, ja, das kann man sich schon vorstellen. Ja.
Haben Sie noch weitere so schöne Anekdoten?
Ja, was für Anekdoten muss man kennen zu Bundeswasserstraßen und so weiter?
Ja, also eine Sache ist mir in Erinnerung geblieben, als ich in Nürnberg war, hatten wir plötzlich an der Schleuse Bamberg größere Probleme, dass ein Kammerblock sich in Richtung Schleusenkammer neigte. Und da waren tatsächlich die Bewährungseisen gerissen. Und dann mussten wir sehr schnell, weil es nur die eine Schleuse ist, hat ja ungefähr 11 Meter Fallhöhe, mussten wir schleunigst überlegen, was können wir machen. Da haben wir innerhalb von einer Woche diese drei Blöcke gesichert mit Kernbohrungen, Doppel-T-Träger eingelassen, einbetoniert, hinten eine Spundwand geschlagen und die dann praktisch mit Ankern festgehalten oben, ne? Damit der Schiffsverkehr wieder laufen konnte. Denn wenn Sie in Bamberg waren, dann wissen Sie, der Main-Donau-Kanal hat jeweils immer nur eine Schleuse an einem Standort und wenn die zu ist, dann läuft da gar nichts mehr. Ne?
Dann ist das so ähnlich wie beim Suezkanal, wo das Schiff quer steht, ja, wo nichts mehr geht.
Ja. No? Mhm.
Hatten wir solche Vorfälle schon mal in Deutschland? Bestimmt, oder?
Ja, wir hatten zum Beispiel auf dem Rhein vor ein paar Jahren den großen Unfall mit der Waldhof.
Mhm. Wo das eine Schiff an der Brücke da quer stand, ne? Oder war das nicht irgendwie so?
Ja, das war, sag ich mal, in der Fahrrinne hat das quer gelegen. Mhm. Vor Brücken, das passiert auch öfter, hatten wir in Dresden vor 5 oder 6 Jahren, da war auch ein Schiff vollkommen quer vor der Augustusbrücke gelegen und es kam von unten keiner hoch, der den irgendwie wegschleppen konnte. Und dann hat man das mit Bergungspanzern dann nachher weggezogen.
Das ist quasi die Form der letzten Generation Wasserstraßen, auf der Wasserstraße, einmal querstellen.
Nee, der wollte das mit Sicherheit nicht, aber da war Maschinenschaden und der ist dann praktisch vor die Brücke getrieben und der war auch voll abgeladen mit über 2 Metern und was da für ein Wasserdruck drauf ist, das kann man dann nicht mehr halten, ne?
Ja, Mensch, jetzt haben wir ja wieder eine Stunde gequatscht. Daniel, du hast doch zum Ende immer noch Fragen. Eine habe ich ja schon vorweggenommen.
Ja, ein paar gute Fragen habe ich noch. Kurze, knappe Fragen an Sie, Herr Knut. Fangen wir einfach mal an. Übrigens, ich komme auch aus einer Seefahrerfamilie, im weitesten Sinne.
Klaus guckt so. Wieso Hering mit H ohne D wie Hering?
Wegen Hering, genau, richtig. Nein, das war, daran lag es nicht. Nein,
welcher See? Schweriner See oder was?
Nein, ja, nein. Also von meiner Oma, die Brüder, also die hatte 4 Brüder und 3 davon sind zur See gefahren damals. Aber das war in den, weiß nicht, 60er Jahren, 50er, 60er Jahren. Und die hatten immer, wenn ich dann als kleines Kind bei denen zu Besuch war, hatten die immer viele Modellschiffe in den Wohnungen stehen. Herr Knut, wie viele Modellschiffe stehen bei Ihnen?
Keins.
Oh, jetzt enttäuschen Sie mich. Oh, ich dachte, ich kann jetzt hier nochmal einen Kindheitstraum nachholen. Nee, gut. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Bauwerken. Ja. Welches Bauwerk in Deutschland beeindruckt Sie denn am meisten von Ihren betreuten Bauwerken?
Das Hebewerk in Niederfino.
Das Hebewerk in Niederfino. Mhm. Warum?
Ja, weil... ich meine jetzt auch das alte Hebewerk, das 1936 fertig geworden ist. Das hat, sag ich mal, 36 Meter Wasserspiegelunterschied, ist mit Gegengewichten und funktioniert, sag ich mal, jetzt über 85 Jahre ohne Probleme, ohne größere Ausfälle. Das ist schon... auch für die damaligen Verhältnisse, sag mal, eine super Ingenieurleistung, ist natürlich jetzt auch insofern etwas zu klein, weil die Schiffsgrößen haben sich ja auch etwas verändert. Deshalb ist dann auch das Neue gebaut worden. Ne?
Ich habe mir das hier gerade angeguckt, das ist ja unglaublich, ne? Solche Bauwerke sind unglaublich.
Ja, aber interessant. Mal mit dem mit dem Beirat des DWA sind wir da mal hingefahren und haben mal eine Führung übers Alte und über die Baustelle vom Neuen gemacht.
Die Bilder habe ich gesehen.
Ja, ja. Jennifer war ganz begeistert. Die hat sogar ihre Eltern mitgebracht, glaube ich.
Konnte leider nicht mit. Ich hatte da auch eine, Jenny hatte mich auch gefragt, aber das hatte leider nicht geklappt bei mir. Aber ja, vielleicht irgendwann anderes Mal.
Ja. Wie ist das eigentlich, wenn Sie in Urlaub fahren? Gucken Sie dann auch so, okay, ne, wie sieht das in anderen Ländern aus? Wie werden dort die Wasserstraßen organisiert? Und wenn ich jetzt irgendwo am Suezkanal, keine Ahnung, also jetzt das Beispiel aus der Folge, bin, dann gucke ich mir den auch ganz genau mal an oder ein Bauwerk davon?
Das mache ich schon, ja.
Und haben Sie ein Bauwerk irgendwie international, wo Sie sagen, wow, davon träume ich heute Nacht noch?
Oder wo Sie unbedingt mal hinwollen?
Müsste ich jetzt keins herausheben, ja.
Okay. Ich hätte jetzt gesagt, der Panama-Kanal, muss man den nicht mal gesehen haben oder so? Oder?
Ja, kann man, ne? Muss man nicht.
Okay, wird ja sein können, dass Sie sagen, das ist das so, das ist der Traum aller Wasserstraßenbetreiber. So.
Nein, dann können Sie vielleicht auch nach China fahren, um das Drei-Schluchten-Hebewerk, was ähnlich wie das Hebewerk in Niederfino ist, nur das ist 112 Meter Unterschied. Ne? Die haben, sag ich mal, das auch mit enger Unterstützung der WSV und der Bundesanstalt für Wasserbau dort errichtet, weil sie das gleiche Prinzip genommen haben. Ne?
Mhm. Da müssen wir mal die DBA-Veranstaltung machen am Drei-Schluchten-Damm.
Ey, ist auch riesig, habe ich mir auch gerade mal angeguckt. Also kann ich jedem nur empfehlen, der die Folge mal guckt, schaut euch das mal parallel dazu an. Wahnsinn. Reisen Sie eigentlich häufig mit Schiffen dann? Also mir fällt jetzt so spontan ein, irgendwie Hurtigrouten oder sowas. Sondern das sind ja auch, die fahren auch auf Wasserstraßen lang und bringen Pakete weg oder sowas.
Nee, eigentlich nicht, aber das hängt eher damit zusammen, weil meine Frau eher nicht so der Schifffahrtstyp ist. Also Kreuzfahrt oder so machst du nicht so.
Okay. Na gut, dann die Frage, haben Sie selbst ein Boot?
Nein.
Gibt's ja gar nicht.
Dann habe ich mal noch eine letzte Frage, weil Sie ja im Ministerium für Digitales und Verkehr angesiedelt sind. Wie häufig sind Sie im Ministerium?
Relativ selten. Also als ich in der Mittelbehörde war, da war es öfter. Aber jetzt, ich sage mal, vielleicht ein oder zweimal im Jahr.
Häufiger nicht. Okay. Ja. Also aber doch noch, ne? Also jetzt nicht, dass man gar nicht mehr da ist, sondern okay. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie der Gast waren. Haben Sie noch irgendwelche Informationen, die Sie unbedingt noch preisgeben möchten an die jungen Zuhörer oder älteren Zuhörer?
Nein, ich hoffe, dass ich versucht habe, das mal ein bisschen verständlich rüberzubringen, was die BSV so alles macht und was mit den Wasserstraßen alles zusammenhängt. Ne? Dass man das von außen gar nicht sieht. Wir hatten damals, als ich am Main-Donau-Kanal war, auch häufiger Tage der offenen Tür gemacht und wo man glauben musste, die Leute, die ja beim Bau, sag ich mal, unmittelbar in der Nähe waren, die haben dann auch große Augen gemacht, was alles, sag ich mal, an einer Schleuse so dran ist, was man von außen gar nicht so sieht. Ne? Mhm. Wahnsinn. Ja, deshalb kann ich nur jedem empfehlen, wenn irgendwie solche Veranstaltungen sind, hingehen, schauen oder einfach mal fragen, ob man da mal was sich anschauen kann. Irgendwie ein Weg findet sich immer.
Ja, ganz vielen Dank. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Ja, vielleicht eins kurz. Also wer jetzt interessiert ist, der guckt einfach mal beim WSV nach, bei der WSV nach. Und Nachwuchs braucht ja jeder. Der Herr Knut ist bestimmt auch erreichbar über die DWA oder die Kontaktdaten im hier runter. Kann man sich nochmal näher informieren. Ansonsten, ja Leute, Pantarei, das Wasser fließt immer bergab.
Bis dann, ciao.
Ja, also vielen Dank für die Möglichkeit, hier das vorzustellen.